Ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen, liebe Geschwister. Heute an Pfingsten gedenken wir ja, wie Andy uns auch vorgelesen hat, dass am Wochenfest in Jerusalem die Verheißung des Vaters kam und heute noch zu jedem kommt, der ihn, den Herrn Jesus Christus, im Glauben annimmt. Dass er an das glaubt, was der Herr Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha stellvertretend für ihn getan hat und daran glaubt, Buße tut und sich ihm hinwendet. Man kann diesem Werk, was der Herr Jesus Christus getan hat am Kreuz auf Golgatha, nichts hinzufügen. Er hat vollendet, er hat gerecht gemacht, er hat geheiligt jeden, der im Glauben darauf antwortet. Und Anfang dieser Woche dachte ich darüber nach, dass das wirklich die einzige Hoffnung ist, die unser Gewissen und unser Herz zur Ruhe bringen kann. Wenn wir an unseren eigenen Leistungen und all dem, was wir tun, festhalten, werden wir nie zur Ruhe kommen. Aber wenn wir darauf vertrauen, was Jesus Christus für uns getan hat, dann ist es die Hoffnung, die uns wirklich zur Ruhe bringt und die uns Hoffnung gibt, sogar über das Grab hinaus. Denn dort endet aller Freude Welt. Und die Hoffnung der Welt endet dort. Aber diese Hoffnung, die wir haben, geht darüber hinaus. Aber schon in der frühen Zeit der Gemeinde, schon in der Apostelgeschichte lesen wir davon, dass dieser Hoffnung, dieser Botschaft etwas hinzugefügt worden ist. Dass diese Botschaft angefochten wurde. Und sie wurde probiert zu ergänzen. Ein Christus und, die Gnade und. Das helle Licht des Evangeliums wurde damit nicht nur ein wenig gedämpft, sondern es wurde komplett verdunkelt und verdreht. Und das kam sehr früh auf in der Christenheit und zieht sich denn tatsächlich durch die ganze Kirchengeschichte hinweg und war sogar eine Zeit lang die allgemein akzeptierte Lehre, dass das Evangelium verdreht wurde. Auf einer Webseite, wo es um das Sammeln von Münzen geht, wird beschrieben, wie man Fälschungen genau erkennt. Und dort heißt es, zur sicheren Identifikation hilft hier oft nur der Vergleich mit einem gesicherten Original. Es ist nicht möglich, jede so raffinierte Fälschung nur anhand der Fälschung zu erkennen, sondern das Original entgegengestellt der Fälschung entlarvt die Fälschung und entlarvt denjenigen, der dir probiert, die Fälschung anzudrehen. Und so geht auch Paulus vor, als in Gemeinden, die durch seinen Dienst entstanden sind, die Botschaft verdreht worden ist, dass dem Werk Christi etwas hinzugestellt worden ist, um gerettet zu werden. Er schreibt einen Brief, er schreibt den Galaterbrief. Dabei legt Paulus den Galatern das Evangelium, das Original dar, den einzigen Heilsweg zur Seligkeit. Und es geschieht mit der Perspektive, die Irrlehren, die aufgetreten sind, zu widerlegen und den wahren Glauben zu verteidigen. Und ein ganz klares Entweder-Oder aufzuzeigen. Und dabei geht es um viel mehr, liebe Geschwister, als darum, um eine Münze, die eine Fälschung ist, zu entlarven, sondern es geht dabei um die Ewigkeit, ob jemand die Ewigkeit beim Herrn verbringen wird oder nicht, wenn er einer falschen Botschaft anhängt. Und wir wollen nun zunächst anfangen, ich hatte es schon gesagt, Paulus hat den Galaterbrief geschrieben, wir werden im Galaterbrief die ersten beiden Verse lesen. Galater 1, Verse 1 bis 2. Paulus, Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat aus den Toten, und alle Brüder, die mit mir sind, an die Gemeinden in Galatien. Ich möchte, so Gott will und wir leben, mit euch zusammen durch den Galaterbrief gehen, wenn ich die Gnade habe, am Wort dienen zu können. Für alle, die gerne Notiz machen, ich werde in dem Fall, dass wir mit dem Galaterbrief fertig werden, bevor der Herr wiederkommt, dann werde ich euch eine Zusammenfassung zur Verfügung stellen, aber ihr könnt natürlich auch jetzt gerne mitschreiben. Das Thema des Briefes habe ich schon kurz angeschnitten. Wahre, wirkliche Rettung durch die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt, im Gegensatz zu der Gerechtigkeit, die aus eigenen Werken kommt, aus der Gesetzesgerechtigkeit. Das einzig wahre Evangelium, was die einzig wahre Hoffnung ist auf Rettung und Befreiung und auf ein Leben in Ewigkeit bei Gott, in Verteidigung zu einer falschen Botschaft. Ein Vers dazu, das fasst ganz gut den Zweck des Galaterbriefes zusammen. Galater 2, Vers 5. Damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Für den Reformator Martin Luther war der Galaterbrief ein ganz, ganz besonderer Brief. Ja, der Römerbrief hat zu seiner Bekehrung geführt, aber den Galaterbrief hat er wirklich sehr, sehr lieb gewonnen, weil in diesem Brief ganz klar die Gerechtigkeit aus Glauben im Kontrast dargestellt wird zu der Gesetzesgerechtigkeit. Und er hat sich so sehr mit dem Brief identifiziert. Er hat ihn so lieb gehabt. Er sagt, es sei seine Epistel, sein Brief. Er sei seine Katharina von Bora. Er vergleicht den Galaterbrief mit seiner geliebten Frau. Ganz wörtlich sagt er, er ist meine Käthe. Und über Katharina von Bora sagt er, Martin Luther, dass er sie so lieb hat, er würde sie nicht eintauschen gegen Frankreich und Spanien. Und ich denke, dass Martin Luther uns da ein großes Vorbild gewesen ist. Einerseits, wie sehr lieb er das Wort Gottes hatte und andererseits, wie lieb er auch seine Frau hatte. Können wir uns mitnehmen, denke ich. Luther sagt auch dazu, zum Galaterbrief, als er 1531 ihn erneut auslegt, dort, ich zitiere, sagt er, die erneute Auslegung des Galaterbriefes bringe seinen Zuhörern nichts Unbekanntes. Aber weil die größte und nächstgelegene Gefahr die sei, dass der Teufel wieder die Lehre menschlicher Satzungen einfüge, müsse die Lehre, die der Galaterbrief enthalte, immer Gegenstand öffentlicher Auslegung bleiben. Und noch sagt er, wo die Lehre, also die des Galaterbriefes, verloren ist, ist alles verloren, und wo sie blüht, ist alles gerettet. Und diese Lehre brachte dann den Durchbruch in der Reformation, eine Lehre, die der Apostel Paulus mehr als, also von der Reformation aus gesehen, 1400 Jahre inspiriert durch den Heiligen Geist aufgeschrieben hat. Womit wir zum ersten Vers kommen, zum Verfasser. Es ist nämlich der Apostel Paulus. So beginnt unser Text. Das Interessante ist hier jetzt schon, dass er diesen Brief tatsächlich selbst geschrieben hat. Meist diktierte Paulus seine Briefe, die er geschrieben hat. Aber in diesem Fall zückt er selbst die Feder. Dazu ein Vers aus dem 6. Kapitel im Galaterbrief, Galater 6, Vers 11. Da heißt es, seht, mit welch großen Buchstaben ich euch geschrieben habe, mit eigener Hand. Und es hat auch einen Grund, warum Paulus seine Briefe diktiert hat. Es wird angenommen, dass er ein Augenleiden hatte, also der Apostel Paulus. Und dass daher, sagt er ja, die Buchstaben besonders groß und vielleicht auch etwas krakelig, weniger ordentlich gewesen sind. Aber liebe Geschwister, das ist ein Beweis, wie dringend das Anliegen war, was der Apostel Paulus den Galatern mitteilen wollte. Und er hatte ein Anliegen, er schreibt die Adressaten in Autorität an. Es ist wichtig, egal ob dir was geschrieben wird, per Brief, oder ob dir etwas gesagt wird, wer derjenige ist, der dir das sagt oder der dir das schreibt. Natürlich kann sich in jeden Worten, die zu uns gesprochen werden, Weisheit finden. Deswegen sollen wir uns Rat auch erstmal anhören, bevor wir ihn gleich verwerfen. Aber es ist für Kinder, die miteinander spielen, etwas völlig anderes, wenn das Geschwisterkind sagt, räum jetzt das Spielzeug weg, als wenn die Eltern, also entweder Mutter oder Vater, reinkommen würden und sagen würden, räum das jetzt weg. Es ist eine die gleiche Botschaft, aber es ist ein unterschiedlicher Sender, woraus sich eine andere Dringlichkeit ergibt, darauf auch tatsächlich zu hören und dem Gehör zu schenken. Eine andere Autorität, die ausschlaggebend ist. Und womit sich der Apostel Paulus vorstellt, ist die ausschlaggebende Autorität. Er war nämlich ein Apostel. Er hatte ein besonderes Amt inne, was ihm Autorität verlieh und was nicht viele mit ihm geteilt haben. Es gab nicht viele andere Apostel. Und er stellt sich auch selbst in anderen Briefen so vor. Der Begriff, der griechische Begriff, der für Apostel benutzt wird, bedeutet, also heißt Apostolos oder auch Apostolon. Und ganz wörtlich heißt es allgemein Gesandter. Und in Philipper 2, Vers 25 wird auch beispielsweise Epaphroditus so genannt. Da sagt Paulus über diesen Mann, der auch euer Gesandter, zu griechisch Apostolon, ist. Also das Wort wird in wenigen Fällen für einen Gesandten benutzt. Aber meistens wird es im Griechischen für den engen Kreis der Menschen benutzt, die das Amt eines Apostels innehatten. Es waren ganz besondere bevollmächtigte Zeugen vom Herrn Jesus Christus höchstpersönlich eingesetzt. Ich habe es gerade schon gesagt, wer gab Apostel Paulus dieses Amt? Von wem waren sie Zeugen gewesen? Ich habe es gerade schon gesagt, ich hatte es eigentlich nicht vorzusagen, aber der Text sagt nicht von Menschen. Die Aussage führt uns da langsam zu hin. Er war natürlich auch ein Gesandter, aber wer hat ihn ausgesandt? Wer hat ihn beauftragt? Es ist hier das Wort Menschen im Plural. Es ist keine menschliche Institution, keine Organisation, die Paulus ausgesandt hätte. Seine Berufung hatte einen anderen Ursprung. Dann noch durch einen Menschen. Jetzt haben wir Menschen im Singular, Einzahl. Es gab auch keinen menschlichen Vorgänger, der ihn zu diesem Amt berufen hätte. Wir denken da beispielsweise dran, wie Elia zu Elisa kommt und ihm seinen Mantel überwirft und ihn dann damit auch zu seinem Nachfolger bestimmt. Und Elisa ist dann diese Nachfolge angetreten, als Elia im feurigen Wagen in den Himmel aufgefahren ist. Zu lesen in 2. Könige. Jegliche menschliche, irdische Quelle seiner Berufung ist damit ausgeschlossen. Er wurde berufen durch Jesus Christus. Und wenn wir die ausschließenden Kriterien vorher stehen lassen, nicht von Menschen, noch durch einen Menschen, wird uns klar, dieser Jesus Christus war kein bloßer Mensch gewesen. Das zeigt auch die zweite Person, die mitgenannt wird. Gott, der Vater. Es ist hier nicht Jesus Christus und Person XY, sondern Jesus Christus und Gott, der Vater. Und Gott, der Vater, hat diesen Jesus Christus selbst bestätigt. Er hat ihn aus den Toten auferweckt. Halten wir fest, Jesus Christus, der kein bloßer Mensch ist, das verneint der Text, wurde aus den Toten auferweckt. Jesus Christus ist von Ewigkeit her Gottes Sohn. Er ist Gott selbst. Er war nicht nur Mensch allein. Aber wenn er nur Gott geblieben wäre, hätte er nicht sterben können. Gott stirbt nicht. Aber in der Person Jesus Christus, der von Ewigkeit her Gott war und ist, der die menschliche Natur bei seiner Geburt hinzugenommen hat, wurde Mensch. Und in dieser Person, diese Person mit den zwei Naturen, 100% Mensch und 100% Gott, konnte sich selbst in den Tod geben und wurde dann von Gott, dem Vater, wieder auferweckt. Und dieser auferstandene, verherrlichte Gottmensch, Jesus Christus, wurde erhöht, er ist aufgefahren in den Himmel, er ist verherrlicht mit der Herrlichkeit, die er von Ewigkeit her beim Vater hatte, und er ist dem Apostel Paulus vor Damaskus erschienen und hat ihn gerettet und auch berufen. Und dieser Text referiert auf den auferstandenen Christus. Von ihm sollten die Apostel nämlich Zeugen sein. Das war ein unerlässliches Kriterium für den Aposteldienst, dass sie Zeugen des auferstandenen Herrn Jesus Christus gewesen sind. Wir können dazu in Apostelgeschichte 1 nachschlagen. Apostelgeschichte 1, die Verse 21 bis 22. Es geht in dem Kontext darum, dass für Judas ein Nachfolger eingesetzt werden muss. Was ist das Kriterium? Und sie stellten zwei dar. Achso, nee, das war Vers 23, ab Vers 21. So muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, die ganze Zeit über, in welcher der Herr Jesus Christus unter uns ein- und ausging, von der Taufe des Johannes an, bis zu dem Tag, da er von uns hinweg aufgenommen wurde. Einer von diesen muss mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Und wie gesagt, der auferstandene Herr Jesus Christus hat sich dann selbst dem Apostel Paulus, damals noch Saulus, der gerade auf dem Weg war, die Gemeinde zu verderben, ihm ist er erschienen und hat sich ihm bezeugt. Und rückblickend berichtet der Apostel Paulus auch noch darüber. In Apostelgeschichte 26, ab Vers 15, da spricht Paulus vor dem König Agrippa und redet über die Begegnung mit dem auferstandenen Herrn. Apostelgeschichte 26, Vers 15, da heißt es, Paulus, wer bist du, Herr? Er aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh auf und stelle dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen zu bestimmen für das, was du gesehen hast, und für das, worin ich mich dir noch offenbaren werde. Was hat er gesehen? Er hat den auferstandenen Christus gesehen. Und das war ein unerlässliches Kriterium, um sich Apostel nennen zu können. In 1. Korinther 9, Vers 1 fragt Paulus, die Frage, die er dort stellt, suggeriert, er fragt nicht, um eine Antwort von den Korinthern zu bekommen, sondern er zeigt mit der Frage, dass er es ist. 1. Korinther 9, Vers 1, bin ich nicht ein Apostel? Bin ich nicht frei? Und jetzt kommt's, habe ich nicht unseren Herrn Jesus Christus gesehen? Und 1. Korinther 15, da wo es um die Auferstehung geht, in Vers 8 sagt er da, dass er der Letzte war, als Letzter hat sich der Herr ihm offenbart. Er war der Letzte, der vom Herrn direkt zum Apostel berufen worden ist. Das ist der Punkt. Die Apostel hatten ihre Autorität direkt vom Herrn und wurden direkt von ihm berufen, als sie ihn gesehen haben. Und das limitiert den Kreis möglicher Apostel schon eindeutig. Wir kommen noch im weiteren Lauf der Galater-Auslegung zu den anderen Kriterien, die ein Apostel ausmacht. Aber hier ist jetzt erstmal das erste Kriterium, Zeuge des Herrn Jesus Christus zu sein. Warum betont Paulus das hier am Anfang so? Warum stellt er sich so vor? Das hat mit der brisanten Lage zu tun in Gemeinden, also in den Gemeinden, die er adressiert, die er gegründet hat und was dort vor sich geht. Bei den Galatern. Und da hilft es zum Verständnis, sich erstmal ein wenig die Galater anzuschauen. Die Empfänger waren Gemeinden in Galatien. Also der Brief ist an mehrere Gemeinden gerichtet. Nicht an eine, sondern an mehrere Gemeinden in einem Gebiet. Es wird jetzt vielleicht etwas theoretisch, aber die Frage über die Identität der Galater, wer damit genau gemeint ist, welche Städte oder welche Region Paulus adressiert, dafür gibt es bei bibeltreuen Auslegern zwei Theorien. Und ich will damit mit euch kurz raufgucken. Es gibt einerseits die Theorie, die nordgalatische Theorie heißt. Diese Gemeinden sollten demnach auf der zweiten und dritten Missionsreise des Apostel Paulus entstanden sein. In Apostelgeschichte 16, Vers 6 und in Apostelgeschichte 18, Vers 23 wird nämlich das Wort das Gebiet Galatien verwendet, dass er dort war. Und kurz zur Historie der Galater. Einige Gallier waren im 3. Jahrhundert vor Christus aus Europa in das Gebiet der heutigen Türkei eingewandert. In das Gebiet, da wo heute sich die türkische Hauptstadt Ankara befindet. Und einige Ausleger würden den Galatern keltische Züge zuweisen. Also die Kelten waren ein Volk in Europa aus der Eisenzeit, die ihre Blütezeit, denke ich, vor der Römerzeit in Europa gehabt haben. Die Kelten waren von ihrer Beschreibung her ein kriegerisches Volk, sehr sprunghaft, sehr aktiv, aber auch sehr wechselhaft, also sehr getrieben und durchdrungen. Wir werden dazu später in einer anderen Botschaft nochmal drauf referenzieren. Aber wenn wir dieser Theorie folgen, dann müssen wir sagen, dass uns relativ bis fast gar nichts über diese Gemeinden in dem Gebiet bekannt wäre. Auch über die Frage, die im Galaterbrief behandelt wird, die Paulus dort vehement verteidigt, wurde ja denn in Apostelgeschichte 15 das Apostelkonzil gehalten. Und die Apostel und die Ältesten in Jerusalem haben einen verbindlichen Erlass dazu dann erlassen. Und wir sehen dann auch, dass der Apostel Paulus in Gemeinden, wo er war, wir sehen das denn in Apostelgeschichte 16, diese Beschlüsse weitergibt zur Befolgung. Das heißt in Apostelgeschichte 16, Vers 4 und 5, da heißt es, als sie aber die Städte durchzogen, übergaben sie ihnen zur Befolgung die von den Aposteln und den Ältesten in Jerusalem gefassten Beschlüsse. So wurden nun die Gemeinden im Glauben gestärkt und nahmen an Zahl täglich zu. Und ich bin der Meinung, dass wenn diese Gemeinden nach dem Apostelkonzil adressiert gewesen wären, dass das Apostelkonzil und die Beschlüsse im Galaterbrief zumindest ihre Erwähnung gefunden hätten. Aber das ist meiner Meinung nach nicht der Fall. Und deswegen gibt es meiner Meinung nach eine bessere Lösungsmöglichkeit für das Problem. Dass mit den Gemeinden in Galat, die Galatien, die Gemeinden gemeint sind, die Paulus auf seiner ersten Missionsreise gegründet hat. Die Gemeinden in Antiochia, in Lystra, in Ikonium und in Derbe. Davon lesen wir in Apostelgeschichte 13 und 14. Paulus gründete diese Gemeinden zusammen mit Barnabas auf seiner ersten Missionsreise. Und das wäre fachlich auch richtig, denn in dem Gebiet, wo sich die eben genannten Städte befinden, diese Städte wurden 25 vor Christus von den Römern mit der Region Nordgalatien zu einer großen Provinz zusammengefasst unter dem Begriff Galatia. Und Erich Mauerhofer, ein Theologe, schreibt in seiner Einleitung zu den neutestamentlichen Schriften, dass Paulus oft die Namen der römischen Provinzen benutzt, während Lukas in der Apostelgeschichte eher die Landschaftsnamen, die Gebietsnamen benutzt. Und denn, wenn wir die Voraussetzungen jetzt betrachten, würde ich mich den Auslegern anschließen, dass wir dieses Schreiben, also die Entstehungszeit des Galaterbriefes, vor dem Apostelkonzil ansetzen und aber auch am Ende der ersten Missionsreise. Weil ich bin der Meinung, wie ich schon gesagt habe, wenn im Galaterbrief das nicht erwähnt wird, die Beschlüsse vom Apostelkonzil in Jerusalem, dann denke ich, dass das ein Zeichen ist, dass der Abfassungspunkt vorher ist. Und deswegen können wir die Entstehungszeit am Ende oder nach der ersten Missionsreise und vor dem Apostelkonzil einordnen. Und das würde eine Datierung ergeben. Da schwankt es ein bisschen von den Daten, von den Jahren her, weil es auch immer darauf ankommt, welche Gesamtchronologie man verfolgt bei den Ereignissen. Aber die meisten Ausleger kommen auf ein Datum 48 nach Christus bis 50 nach Christus. Und wenn wir wenn wir das festhalten, was wir gerade gesagt haben, kommen wir zu dem Schluss, dass der Galaterbrief der erste Brief gewesen ist, den der Apostel Paulus geschrieben hat. Und dann gleich so ein, könnte man sagen. Was war das Problem bei den Galatern? Wir haben uns jetzt etwas theoretisch angeguckt, was zu dem Hintergrund der Galater ist. Was war das Problem? Dieses Problem wird, es ist da nicht erst aufgetreten, aber es wird treffend in Apostelgeschichte 15, Vers 1 beschrieben. Und aus Judäa kamen einige herab und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch Mose beschneiden lasst, so könnt ihr nicht gerettet werden. Und die Irrlehrer, die aufgetreten sind in den Gemeinden, schafften es, dass die Galater ihnen nachfolgen, dass das Evangelium, die Rechtfertigung allein aus Glauben, zur Seite geschoben worden ist. Es wurde um eine Vorbedingung ergänzt. Wie gesagt, ein Christus und die Gnade und. Sie verdrehten die Botschaft, aber nicht nur das allein, sondern sie zweifelten auch an der Autorität, die Paulus hatte. Deswegen betont Paulus hier seine Apostelschaft und von wem er dieses Amt bekommen hat. Und das ist nicht nur ein Problem, was die Galater haben, liebe Geschwister. Gerade der Apostel Paulus wird auch heutzutage noch sehr in Verruf gebracht. Er gilt als Frauenfeind, als harter Mann. Aber dabei hat der Apostel Paulus gelitten wie fast kein anderer für das Evangelium. Er hat so viel gelitten. Und schon in der Anfangszeit gab es falsche Apostel, die sich Apostel genannt haben, aber gar keine gewesen sind. Das lesen wir im Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Und sie wurden entlarvt. Und auch heute noch, zu unseren Tagen, gibt es wieder solche Männer wie Frauen, die aufstehen und sagen, ich bin ein Apostel. Das Internet ist voll davon. Und diese Apostel treten auf und verkündigen, ja, wir tun Genesungswunder und Gott möchte, dass es dir gut geht, dass du Gesundheit hast. Und ja, wenn wir nur seine Verheißungen in Anspruch nehmen, dann wirst du ein Leben lang gesund sein. Das kann ja nicht nur himmlisch sein, die Hoffnung, sondern wir wollen ja jetzt schon alles haben. Aber das war genau der Gegensatz dazu, was der Apostel Paulus verkörpert hat. Er hat über die Maßen viel gelitten. Allein wenn wir uns Apostelgeschichte 13 und 14 angucken, in Lystra. Erst verehrt als Gott mit Barnabas zusammen Zeus und Hermes und dann, kurze Zeit später, steinigten sie Paulus. Einige vermuten, man kann es nur vermuten, dass da vielleicht auch das Augenleiden herkommt, was er hatte. Vielleicht hat er da einen Schaden von genommen. Er wurde in späteren Reisen ausgepeitscht. Beim Kerkermeister von Philippi, der sich dann später bekehrt hat, da hieß es, er wusch ihm die Striemen ab. Er muss einen Körper gehabt haben, voller Narben, muss ein gebeugter Mann gewesen sein. Er war ein Glaubensheld, aber äußerlich wahrscheinlich sehr in Mitleidenschaft gezogen. Im Gegensatz zu dem, was sich heute Apostel nennt. Das sind Lügner. Die Problematik, dass die Botschaft, das Evangelium verdreht worden ist, ist aber nicht erst dort in Apostelgeschichte 15 aufgetreten. Wir haben darüber schon am Mittwoch auch gesprochen, dass schon, wo der Apostel Petrus in Apostelgeschichte 10 zu Cornelius hingegangen ist und er dann gläubig geworden ist, er dann in Apostelgeschichte 11 sich anhören musste, Petrus, zu Unbeschnittenen bist du hineingegangen. Schon da war es eine Anmaßung, dass Heiden zum Glauben gekommen sind. Und Petrus hat es dann erklärt. Aber viele konnten das nicht so stehen lassen. Und so war das in der ersten Zeit, auch während der ersten Missionsreise, ein Feld, wo die Gemeinde sehr angefochten gewesen ist. Bis es dann zur Zuspitzung kam und das Apostelkonzil verbindliche Beschlüsse erlassen hat. Die Gliederung des Galaterbriefes, da sind sich die Ausleger meist einig, ist ähnlich aufgebaut in ihrer Beurteilung. Die ersten beiden Kapitel des Galaterbriefes zeigen einen außergewöhnlichen biografischen Teil, den Paulus uns da zur Verfügung stellt, durch den Heiligen Geist geschrieben. Dieser Teil soll seine Autorität und die Herkunft seiner Apostelschaft ganz klar herausstellen und verteidigen und andererseits auch damit in Verbindung das Evangelium ganz klar herausstellen und im Gegensatz dazu stellen, was das Falsche ist. Das lesen wir schon im ersten Kapitel. Und Paulus ist in diesem Brief wirklich sehr, sehr gedrungen. Der Ton ist wirklich im Eifer für das Evangelium, für Gott und auch für die Galater. Er schreibt nicht gleichgültig oder dergleichen, sondern er schreibt wirklich ergriffen, durchdrungen und gedrungen. Schon die ersten 5 Verse, schon der Briefkopf ist außergewöhnlich, denn dort wird uns in Kurzform das Evangelium gezeigt. Die Kernpunkte. Der Herr Jesus Christus, der für Sünden stirbt und der auferstanden ist und uns rettet. Ein einzigartiger Beginn. Und dann auch über Vers 5 hinaus bleibt es weiterhin einzigartig. In anderen Gemeinden, und das ist häufig der Fall, selbst bei den Korinthern, die große Probleme hatten, wie wir im Korintherbrief lesen, ist Paulus dankbar und sagt, er dankt Gott für sie. In diesem Brief nicht. Das zeigt uns, wie ernst das Thema des Galaterbriefes ist. Dass wenn die Lehre, das reine Evangelium, etwas hinzugestellt wird oder auch wenn etwas hinweggenommen wird, dass derjenige, wie es auch im Kapitel heißt, der ein anderes Evangelium bringt, der hat nicht, steht da eine andere Erkenntnis, sondern es steht da, der ist verflucht. Er steht unter dem göttlichen Zorn. Er zeigt ganz klar die Gegensätzlichkeit des anderen Evangeliums, was keins ist, und dem wahren Evangelium. Und ab Vers 11 zeigt Paulus nicht nur, dass nicht nur sein Amt, seine Apostelschaft vom Herrn kommt, sondern auch das Evangelium. Er hat sich nicht selbst beigebracht, sondern er hat es vom Herrn empfangen. Es hat auch, wie sein Amt, einen himmlischen Ursprung. Und er war völlig auf anderem Wege, sagt er. Er war im Eifer. Er war ein Pharisäer. Und dennoch, obwohl er völlig in andere Richtung unterwegs gewesen ist, ergreift ihn der Herr, erscheint ihm und rettet ihn und setzt ihn zum Dienst ein. Und um zu zeigen, dass seine Berufung nicht irdisch ist, sagt er, er ist erstmal nicht nach Jerusalem zu den anderen Aposteln gegangen, sondern er hat sich erstmal 3 Jahre weiter in Damaskus aufgehalten. Und dann erst nach 3 Jahren, wir lesen davon in Apostelgeschichte 9, ist es Barnabas, der Paulus zu den Aposteln in Jerusalem bringt, und der Galaterbrief sagt ganz klar, er bringt ihn zu Petrus. Und dann geht er wieder weg. Und erst dann, das ist der Übergang zum Kapitel 2, nach 14 Jahre nach der Bekehrung von Paulus, kommt er dann mit Barnabas und Titus nach Jerusalem und stellt den Angesehenen, den Aposteln, das Evangelium vor, was er zuvor, wir haben davon auch am Mittwoch gehört, in der Gemeinde in Antiochia, wo Paulus von Barnabas auch mit hinzugeholt worden ist, um mitzudienen, stellt er den Angesehenen das Evangelium vor. Und da ist diese Erwähnung ist auch ganz wichtig, denn diese falschen Leute, die haben wahrscheinlich gesagt, naja, Paulus, aber die richtigen Apostel, die sitzen ja in Jerusalem. Aber Paulus zeigt im 2. Kapitel, nein, nein, nein. Es ist vielleicht eine andere Zielgruppe, an die wir uns richten, aber das Evangelium, das ich und Petrus beide haben und dem wir Diener geworden sind, ist das gleiche. Es ist kein Unterschied zwischen uns. Die Einheit wird da klargestellt, dass er in völliger Übereinstimmung mit ihnen steht. Und im Kapitel 2 kommt es dann schon dort dazu, dass Paulus währenddessen, als sie da zu Besuch sind, falschen Brüdern widerstehen muss. Leuten, die nicht wiedergeboren sind, die nicht den Geist haben. Falsche Brüder. Er sagt, die probiert haben, unsere Freiheit auszukundschaften. Das sind falsche Brüder und es gibt Brüder im Irrtum. Dann kommen wir nämlich zum Weiteren, dass dann Paulus im 2. Kapitel dann dem Apostel Petrus widerstehen muss. Petrus hatte mit den Gläubigen aus den Nationen zusammen gegessen. Als dann aber die Jerusalemer Gesandtschaft kam, also die Juden, hat er sich von ihnen abgesondert. Es ist noch schlimmer, was Paulus jetzt hier machen muss. Eine schlimmere Wirkung. Er zog sich zurück, Petrus. Er sonderte sich von den Gläubigen aus den Nationen ab und sandte damit ein ganz klares Signal an sie. Und selbst heißt es, da sagt der Text, selbst Barnabas, den den Galatern bekannt war als äußerst treuer und guter Diener Gottes, wurde von der Heuchelei mithin fortgerissen. Da wo alles zusammenzubrechen scheint, muss der Apostel Paulus auftreten und den angesehensten der Apostel, den größten wahrscheinlich, Petrus zurechtweisen. Vor allem. Und so bewahrt, denke ich, Gott die Einheit der jungen christlichen Bewegung und lässt sie nicht in eine jüdische und eine andere aufsplittern, lässt die Gläubigen aus den Nationen nicht zu Proselyten im Judentum werden, sondern stellt ganz klar raus, allein durch den Glauben an Jesus Christus, keine Vorbedingung. Und zum Schluss des 2. Kapitels stellt er dann ganz klar heraus, egal ob Jude oder Heide oder sonst wo, Jeder wird alleine nur durch den Glauben allein gerechtfertigt. Wir haben nur in Christus alles. Und davon gibt Paulus Zeugnis am Ende des zweiten Kapitels, dass Christus für ihn persönlich gestorben ist und er jetzt durch Christus lebt. Und das bildet dann den Übergang zu dem lehrhaften Teil, Kapitel 3 und 4. Der Brief war äußerst wichtig zu der Zeit. Das, denke ich, haben wir jetzt klar herausgestellt vom Thema her. Es war ein Brief zur rechten Zeit. Aber wie ist es heutzutage, liebe Geschwister? Wollen wir diesen Brief auf uns anwenden? Ich habe vorhin von Luther und der Reformation gesprochen. Ist es so, dass jetzt alles gut ist? Ich meine, Luther hat ja mit der Reformation das klar herausgestellt. Gibt es jetzt Klarheit über dieses Thema? Ist jetzt klar, was das wirkliche Evangelium ist in der breiten Christenheit? Leider ist dem heutzutage überhaupt nicht so. Die heutige Situation in christlichen Kreisen, alles was ich nehme jetzt mal alles zusammen, was den Namen Christ mit sich trägt, ist allgemein sehr dunkel. Oft wird das Wort Gottes nicht respektiert. Es wird gesagt, es ist doch egal, am Ende werden ja eh alle gerettet. Sprichwort Allversöhnung, das sind gängige Lehren, die gelehrt werden. Und man nimmt hinweg. Die andere Seite ist aber die, dass wenn Leute der Rettung aus Gnade etwas hinzufügen wollen, das haben wir auch in verschiedenen Fällen. Ähnliche Zustände wie bei den Galatern. Als ich noch in Brandenburg gelebt hatte, hatte ich einen Flyer im Briefkasten von einer Gruppe von Adventisten. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Ausprägungen, aber diese war besonders extrem, dass der Flyer endete damit, Sonntag oder Samstag. Die Adventisten setzen sich sehr für die Sabbatheiligung ein, aber einige setzen es sogar als Heilsbedingung mit hinein. Und das war der letzte Satz im Flyer. Sonntag oder Samstag, wie wirst du dich entscheiden? Liebe Geschwister, ist das eine Frage, die über die Ewigkeit entscheidet? Nein. Generell gibt es auch gerade im Netz den Hang zum Judaismus. Wieder zurück zu den Festen Gottes, die Speisegebote und natürlich auch der Sabbat. Das ist ja wohl der viel biblischere Weg, wird von solchen Leuten behauptet. Und ich rede da aus eigener Erfahrung. Ich habe das selbst erlebt, wie das mit wegreißen kann. Wie das den wirklichen Weg zur Wahrheit verdunkeln kann. Denn irgendwann, wenn man den Leuten lang genug zuhört, kommen dann solche Sätze: Naja, aber so nur aus Glauben und so, das ist ja dann nicht so. Nur aus Glaube allein, das stimmt ja dann nicht. Das entlarvt dann mit der Zeit die Leute, die solche Botschaften bringen. Und dann kommen noch ganz andere Dinge, dann wird noch die Gottheit Jesu angezweifelt, dann geht's noch auf die Dreieinigkeit und man sieht, dass da kein wirkliches Leben da ist, weil wer solche Lehren vertritt, den Geist nicht hat, wer solche Lehren verkündet. Dem Weg zurück zum Gesetz, das ist eine Erscheinung. Es gibt viele Irrwege. Andy hat vorhin gesagt, ja, das ist nämlich auch so eine Sache. Es gibt auch in charismatischen Kreisen auch unterschiedliche Ausprägungen. Aber Christus und du musst da noch eine zweite Erfahrung gehabt haben in Form der Geistestaufe und die äußert sich dann im Sprachenreden. Sonst nicht. Auch eine Vorabbedingung, was das Evangelium verdunkelt. Ein Christus und. Und wir können jetzt hier nicht jegliche Fälschung durchgehen, aber was ich ganz klar sagen wir, und das ist auch mit eins der Hauptanliegen, die wir heutzutage haben, dass der Galaterbrief in aller Klarheit der Lehre und Dogmatik der katholischen Kirche widerspricht, die bis heute in ihren Lehrstatuten lehrt, dass der Glaube und die Werke auf einer Stufe stehen, dass das Werk Christi am Kreuz nicht ausreicht, dass man seinem Heil etwas noch hinzufügen muss, dass man sich das erarbeiten muss und dass man bis zum Ende um sein Heil zittern muss. Ganz wirklich. Die Lehre der katholischen Kirche ist keine andere Erkenntnis, sondern ein falsches Evangelium. Eines, was der Galaterbrief in aller Klarheit abwehrt. Hinzu kommen noch andere Praktiken, die unbiblisch sind in der katholischen Kirche. Weitere Irrlehren, aber ich gehe jetzt nur auf das eine ein. Und auch heutzutage haben wir Situationen, wo einerseits bekennende Katholiken, die auch an ihrer Lehre festhalten, in gläubige Kreise eindringen und probieren mit ihren Lehren die Wahrheit zu verdunkeln. Davon haben wir in Galater 2 gelesen, dass Paulus den falschen Brüdern wehren musste. Und andererseits, liebe Geschwister, gibt es die Situation, wo Brüder, die wirklich geschätzt sind, die wirklich gläubig sind, da wo wir wirklich wissen, dass wir ein Zeugnis haben, solche Leute gewähren lassen. Es ist sehr traurig, wenn Organisationen, die den Namen evangelisch oder evangelikal im Namen haben, was ja auf das Evangelium zurückreferenziert, evangelikal bedeutet auf das Evangelium zurückgehend ganz wörtlich, dass solche Menschen als Brüder bezeichnen, die ein anderes Evangelium bringen. Menschen, die nicht nach der Wahrheit des Evangeliums lehren, sind mit ihnen ist keine Zusammenarbeit möglich. Es ist von der Schrift her eine rote Linie. Und der Umgang und die Zusammenarbeit und die Gutheißung von Einzelpersonen, gerade große evangelikaler Würdenträger und Äußerungen in Bezug auf der katholischen Kirche, zeigen, in welcher tiefen Krise diese Bewegung steckt. Und ich weiß nicht, wie es ihr seht, aber vom Begriff her sind wir doch hoffentlich auch evangelikal, auf das Evangelium zurückgehend. Der Begriff an sich ist ja ein guter. Aber das, was heute evangelikal sich nennt, damit können wir uns nicht eins machen, liebe Geschwister. Das ist der erste Zweck für uns, den Galaterbrief zu studieren, die heutige Situation in der Christenheit im Umgang mit Irrlehren in dem Bereich zu beurteilen. Ein weiterer Zweck des Briefes ist ein persönlicher, die Abwehr von Stolz. Der Errettung etwas beisteuern zu können, etwas machen zu können für sein eigenes Heil. Das spricht in unserer sündigen Natur durchaus etwas an, wenn wir ganz ehrlich sind, liebe Geschwister. Einmal rauskommen, nicht nur immer der Sünder sein, sondern jetzt auch mal wirklich was tun, gut dastehen, nicht nur immer das traurige Sünderdasein, nicht nur immer traurig in der Ecke stehen, sondern was Besonderes dazu beitragen. Ich habe doch getan. Ich habe danach gehandelt. Und es spricht die eitle Seite in uns Sündern an, aber verdreht den Ratschluss Gottes. Der Mensch ist durch den Sündenfall nicht nur verwundet, nicht nur in eine kleine Schieflage geraten, sondern er ist tot in Sünden. Er ist verdorben. Er kann in Bezug auf das Heil nichts dazu beisteuern. Nichts. 100% Gott, 0% wir. Punkt. Er hat alles getan. Es ist rein die Lehre davon. Kommen wir nicht in falsche Gewässer, liebe Geschwister, wo wir anfangen zu denken, wir seien gerettet, weil wir bestimmte Dinge tun oder weil wir bestimmte Dinge getan haben. Es ist allein aus Gnade, allein aus Glauben. Im Leben eines Gläubigen, wenn er wirklich an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden ist, wird es natürlich Früchte geben. Davon redet dann der Galaterbrief im Kapitel 5 dann auch ausdrücklich. Und man kann die Gnade, die man erhalten hat, nicht zum Vorwand für sein Fleisch benutzen und wild drauf lossündigen. Das würde ein wirklich Wiedergeborener auch nicht machen. Aber diese Werke, sie sind nicht Voraussetzung, um gerettet zu werden, sie wirken auch nicht mit zur Errettung, sondern die Werke aus dem Glauben sind eine Folge der geschehenen Errettung, die passiert ist. Und diese ist vollkommen Gottes Werk und Gottes Geschenk an uns. Und zeigt uns, der Galaterbrief zeigt uns, er erniedrigt uns Menschen. Er stellt uns das Gesetz nochmal vor und sagt, wer diese Dinge tut, wird durch sie leben. Das kann keiner. Wie es Andy vorhin gesagt hat, wir können aus uns selbst vor Gott nicht bestehen, denn das Gesetz ist der Maßstab, den Gott uns vorsetzt. Und das Gesetz hat den Zweck, uns unsere Sünde, unser Vergehen vor Augen zu führen. Später im Galaterbrief heißt es, das Gesetz war ein Lehrmeister auf Christus gewesen. Das Gesetz hat vorbereitet auf Christus, dass er es erfüllt. Er wurde unter das Gesetz getan und erfüllte das Gesetz vollkommen und kann jeden befreien, der an ihn glaubt und kann sie loslösen davon. Der dritte Punkt, weil das Evangelium auch verteidigenswert ist. Paulus war voller Eifer gewesen. Er schreibt voller Eifer, ich hatte das schon gesagt, weil er selbst die Rettung aus Gnade erfahren hat. Er wurde von Christus befreit. Und egal in welcher Form ein falsches Evangelium auftritt. Wir lesen den Ton im Brief wirklich erst ein scharfer Ton. Nur weil jemand eifert und sich wirklich hingibt und solche diese Lehre vom reinen Evangelium auch im Eifer verteidigt, heißt es nicht, dass er es böse meint, sondern er meint es aus Liebe. Wenn wir für das Evangelium eifern und jeden Irrtum in dieser Sache auch ganz klar ansprechen, dann tun wir es aus Liebe zu Gott und seinem uns geoffenbarten Heilsweg, den er uns gezeigt hat. Und wie sieht's bei dir aus? Eiferst du für das Evangelium? Bist du bereit, einen Unterschied zu machen? In den Sprüchen steht, die Furcht des Herrn ist das Böse zu hassen. Und ein falsches Evangelium ist, denke ich, etwas sehr, sehr Böses, weil es Menschen auf einen falschen Weg, auf einen Weg in die ewige Verdammnis führt. Wir reden viel über das, was in der Welt los ist. Und die Zustände sind tatsächlich katastrophal. Wir beschäftigen uns eine Menge damit. Aber sehen wir auch in die christliche Welt hinein? Hören wir und prüfen auch das, was wir hören? Oder sagen wir, ach so, ja, der nennt sich ja Christ, ja, der redet ja von Jesus, dann muss das ja alles stimmen. Geschwister, wir müssen heute wirklich sehr achtsam sein, was uns unter dem Namen christlich oder Christ verkauft wird und was wirklich der Bibel entspricht. Und wenn es in dem Punkt des Evangeliums widerspricht, dann ist es nicht christusgemäß, dann ist es nicht dem wahren Evangelium entsprechend. Und dann muss man manchmal auch für das Evangelium einstehen. Und das macht einem nicht nur Freunde. Das ist klar. Aber ich möchte zum Schluss kommen. Paulus sagt, und alle Brüder, die mit mir sind. Paulus hatte Freunde, er hatte Brüder, obwohl er so geeifert hat. Und als er anfängt, diesen Brief zu schreiben, sagt er, die Brüder, die mit mir sind. Und auch wenn er dann eine harte Botschaft von der Liebe getrieben geschrieben hat und auch dann davon berichtet, wie er in Vergangenheit falsche Brüder abwehren musste und richtige Brüder zurechtweisen musste, so hatte er auch Brüder, die mit ihm sind, die hinter ihm stehen, die ihn gestärkt haben. Und das ist mein Anliegen, auch wenn wir den Galaterbrief zusammen studieren und durcharbeiten, dass das einzig wahre Evangelium uns groß gemacht wird und wir geeint als Gemeinde falschen Lehren in dieser Sache widerstehen können und für Gott und seinen Weg einstehen können. Ich möchte mit Gebet schließen. Herr, danke für dein Evangelium. Danke, dass du jedem, der das Evangelium verkündigt bekommt, das reine Evangelium, und der es dann im Glauben annimmt, wie wir gehört haben, heute Buße tut und glaubt, den Geist schenkst. Danke, Herr, für die Wiedergeburt, an die Geistausgießung, an die wir heute an Pfingsten gedenken dürfen. Aber Herr, bitte hilf uns wirklich mit offenem Herzen dein Wort zu studieren und zu erkennen, was deinem Evangelium entspricht und was es nicht entspricht. Hilf uns wirklich nicht aus Boshaftigkeit, sondern aus Liebe für dein Evangelium und auch aus Liebe zu Menschen und Mitgeschwistern, dieses Evangelium zu verteidigen und ja, uns zu unserem Herzensanliegen zu machen. Denn nur durch das wirkliche Evangelium können Menschen gerettet werden und können Hoffnung haben, eines Tages bei dir zu sein. Der Tod herrscht über diese Schöpfung und eines Tages, sofern du nicht wiederkommst, müssen auch wir sterben, Herr. Das ist mir Anfang der Woche sehr bewusst geworden. Aber du, Herr Jesus Christus, hast dem Tod die Macht genommen. Du hast vollbracht. Und das ist die Hoffnung, Herr, wenn wir dem wahren Evangelium glauben, dass wir eine Hoffnung haben, die über den Tod hinausgeht. Bitte schenk jedem, Herr, der wirklich an dich gläubig ist, diese Hoffnung ganz neu und brenn es ihm aufs Herz. Amen. Amen.